Hallo Stefan.
Hallo Sebastian.
Sehen wir uns mal wieder zur zweiten Folge des Medizin-Podcasts.
Ja, großartig, großartig.
Und wir haben uns überlegt, dass wir uns dieses Mal tatsächlich mit den Mythen der Medizin beschäftigen. Und damit sind ausnahmsweise mal nicht wir zwei gemeint.
Ich schon gleich dreimal nicht.
Obwohl Infektiologen sind wichtig und gerade was die Mythen angeht, gibt es relativ vieles, was in dein Fachgebiet fällt.
Das ist leider richtig, ja. Und da wir einen Infektiologenmangel in Deutschland haben, sind vielleicht auch viele der Mythen auch sehr verbreitet. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie ein paar von denen mal aus der Welt schaffen können oder nicht.
Aber das ist tatsächlich wichtig, was du sagst. Infektiologen sind relativ selten an Krankenhäusern, oder?
Ja. Also den Facharzt gibt es noch nicht so lange, zum einen, und zum anderen ist halt das Problem, dass viele Fachabteilungen die Infektionsmedizin halt bis jetzt immer mitgemacht haben und deshalb auch ihre Infektionserkrankung selber behandelt haben. Und wie in jedem anderen Fach der Medizin auch, geht es halt immer weiter in die Tiefe und spezialisiert sich immer weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ganz wichtig und gut, dass es da jetzt einen Facharzt für Infektionsmedizin gibt. Und ich kann nur Werbung machen, weil es natürlich das beste Fach ist.
Natürlich, natürlich, natürlich. Und also ich muss sagen, natürlich behandelt man als Arzt so Infektionserkrankungen häufig nebenbei mit. Das lernt man so ein bisschen im Studium und in der Facharztweiterbildung. Aber seitdem Stefan, Achtung, Werbung fürs Marienhospital bei uns im Haus ist, habe ich erstens wahnsinnig viel gelernt. Und zweitens, glaube ich, ist die Versorgung auch definitiv besser geworden. Und das davon profitieren die Patienten. Und ich glaube, dass das ein großer Benefit für jedes Haus ist. Antibiotic Stewardship, das können wir auch vielleicht nochmal erklären. Was ist das?
Also das ABS, also Antibiotic Stewardship, da geht es letztendlich, ist es ein Tool des Qualitätsmanagements, bei dem es darum geht, die Antibiotikatherapien auf Station zu überprüfen, ob die Indikation stimmt, ob das Medikament das Richtige ist für die Erkrankung, ob es überhaupt noch nötig ist, weil ja Antibiotika relativ viele Nebenwirkungen noch haben. Und wir besprechen mit den Kollegen letztendlich einfach nur, regen sie zum Denken an und versuchen eben da die bestmögliche Therapie mit den, also wirksamste mit den wenigsten Nebenwirkungen eben für die Erkrankung zu finden.
Ja, und ich glaube auch eben auch ein gesellschaftlicher Benefit. Erstens natürlich Kosten, zweitens wird ja viel darüber diskutiert über Antibiotikaresistenzen. Ich glaube, da profitiert jeder davon, wenn wir die mit Augenmaß einsetzen und nicht einfach so frei Hand verschreiben, aufschreiben, was mich auch tatsächlich zum ersten Medizinmythos führt, das speziell auf deinem Fachgebiet liegt. Mir wurde, als ich junger Facharzt war, das ist also auch schon Jahrzehnte her, von meinem Oberarzt gesagt, ja, man muss bei Aufnahme immer fragen, wie der Schleim aussieht bei Husten oder beim schweren Schnupfen. Und wenn er grünlich ist, dann muss man Antibiotikum verschreiben. Da würdest du wahrscheinlich meinem alten Oberarzt nicht unbedingt zustimmen.
Nicht ganz. Ja, ich habe das auf der Arztschule auch noch gelernt. Also bei uns war so der Gang halt so, gelb ist bakteriell und grün ist viral, glaube ich, mich zu erinnern. Das ist Käse. Also man kann an der Schleimfarbe oder an der Rotzfarbe oder aus dem, was aus der Nase rauskommt, nicht auf die Genese der Infektion schließen. Das ist genauso, wie ich auch nicht am Geruch oder an der Konsistenz oder an der Farbe eine Durchfallerkrankung diagnostizieren kann. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Ich habe mal gehört, ein guter Gastroenterologe muss den Durchfall am Geschmack erkennen. Das ist wahrscheinlich auch eher ein Mythos.
Deswegen, deswegen heißt es auch Diabetes mellitus, das ist der Fluss, weil die früher, das waren jetzt noch keine Nephrologen, aber den Urin tatsächlich probiert haben. Habe ich jetzt noch nicht, aber es gibt bestimmt auch Verfechter davon, die sagen, damit da könnte man seiner Gesundheit was Gutes tun. Nee, vor allen Dingen spezifisch ist es ja schwierig, aufgrund einer Farbe oder Konsistenz eines Körpersaftes darauf zu schließen, was das für ein Bakterium sein könnte. Und da müssten wir ja auch nochmal spezifischer nachschauen, ob das Antibiotikum, das ich dann verschreibe, weil der Schleim grün, gelb, weiß oder braun ist, das Richtige für das Antibiotikum ist, oder?
Um das ein bisschen zu spezifizieren, also wenn ich jetzt eine chronische Lungenerkrankung habe, wie eine COPD oder eine Bronchiektasenerkrankung oder eine Mukoviszidose oder zystische Fibrose, kann es schon sein, dass ich da auf die Sputumfarbe achten muss, weil aber auch nicht jetzt ob grün oder gelb, sondern nur ob es farblos ist oder sich eben im Farbton verändert, weil das bei solchen Erkrankungen dann schon eine Indikation für eine Antibiotikatherapie wäre, wenn sich die Sputumfarbe eben, wenn es dunkler wird oder wenn es grün oder gelb wird, aber auch da ist, wie gesagt, nicht die Unterscheidung zwischen grün und gelb, sondern nur zwischen farblos und sozusagen nicht farblos gegeben. Also, oder entscheidend.
Genau, also wie wir das ja auch schon im Disclaimer gesagt haben, das ist nicht für jede Krankheit und nicht für jeden Menschen verbindlich. Es gibt, wie gesagt, viele Graustufen in der Medizin. Da gibt es kein Schwarz und Weiß. Das heißt nicht, wenn der Hausarzt ein Antibiotikum aufschreibt, dass das per se falsch ist. Nur wofür wir werben, ist gerade in dem Fall, dass man das mit Augenmaß und Verstand macht und nicht nur an den Hausarzt gerichtet, sondern auch an den Patienten. Wir erleben das immer wieder, dass Patienten definitiv ein Antibiotikum einfordern, weil sie jetzt seit 2 Wochen krank sind. Aber auch da, das ist ja das Häufigste, glaube ich, sind ja Viruserkrankungen, die zu Infekten der oberen Luftwege führen, oder würdest du mir da widersprechen?
Nee, das ist definitiv so, dass eben ganz viele, oder wie du richtig sagst, dass man eben unterscheiden muss, was ist es denn, eine Erkrankung der oberen Atemwege, also Hals, letztendlich Rachen und Luftröhre, oder der tiefen Atemwege, also der Lunge. Und die der oberen Atemwege sind eigentlich eher viral, die der unteren Atemwege bakteriell, obwohl es da auch neue chinesische Daten gibt, die sagen, dass wahrscheinlich auch 20-30% der Pneumonien, also der richtigen Lungenentzündung, wahrscheinlich auch viral sind. Die Leitlinien sagen, wenn die Diagnosekriterien für eine Pneumonie erfüllt sind, die immer eine Röntgenbildgebung fordern, also man darf die Diagnose Pneumonie oder Lungenentzündung nur stellen, wenn noch ein Röntgenbild gemacht wurde, und noch 2 weitere Kriterien erfüllt sind, wie eben produktiver Husten, dann Atemnot oder beim Abhören eben Rasselgeräusche, dann sollte ich schon ein Antibiotikum geben.
Fieber reicht nicht?
Fieber alleine reicht nicht, weil auch Viren eben Fieber auslösen können. Auch jetzt ein medizinischer Mythos, sage ich mal so, mir wurde mal gesagt, so ab einem CRP, also ab diesem C-reaktiven Protein im Entzündungswert, ab 100 ist es bakteriell, drunter kann es noch viral sein, auch das ist Käse. Wir haben Covid-Patienten gesehen, also eine rein virale Lungenentzündung mit CRP-Werten über 300 bis 400. Also das ist auch da, das sind alles nur Marker oder Richtwerte.
Das finde ich auch immer eindrücklich, wie hohe CRP-Werte junge Patienten vor allen Dingen auch teilweise entwickeln. Damit kann man nicht wirklich viel anfangen, glaube ich. Wo du es gerade erwähnst, Infektionserkrankungen, Virenerkrankungen, es gibt ja auch immer häufiger sagen uns Patienten, sagen uns Angehörige, ja, ich habe im Zug gesessen, im Auto war das Fenster auf, oder ich habe eine Klimaanlage abbekommen und jetzt habe ich eine schwere Erkältung. Ist da was dran?
Nein.
Leider. Kurz und knackig?
Leider nicht. Nächster Mythos. Nee, also das Kälte per se, Erkrankungen oder Infektionen werden halt durch einen Erreger ausgelöst. Das heißt entweder Viren oder Bakterien. Und Kälte ist nichts, was einfach eine Erkrankung per se auslösen kann. Es kann sein, dass wenn ich schon ein bisschen vom Immunsystem angeschlagen bin, dass halt so ein Kälteeffekt vielleicht ganz spontan das Immunsystem ein bisschen stört. Zum einen. Zum anderen ist es auch so, dass halt, weshalb wir in den Wintermonaten zum Beispiel öfters krank werden, das liegt nicht daran, dass es kalt ist oder nicht nur, sondern dass wir uns mehr drinnen aufhalten, dass sich auf die Aerosole, die eben, wo die Erreger drin sind, sich eben besser in kalter Luft halten, und eben weil wir mehr drinnen sind, halt eben auch potenziell infektiösen Aerosolen häufiger ausgesetzt sind. Aber mit der Kälte per se hat das jetzt erstmal nichts zu tun.
Und was würdest du sagen? Gibt ja auch eben so die Schleimhautbarriere. Wenn wir uns permanent in trockener Heizungsluft bewegen, ist da was dran, dass diese Schleimhautbarriere geschwächt wird, weil die Schleimhäute austrocknen und dann tatsächlich zu häufigeren Infekten kommt, oder ist das auch ein Mythos?
Das ist eine gute Frage. Das kann schon sein. Also dass die Schleimhäute sollten halt immer schön feucht sein. Und jetzt, dass das jetzt eine spezifische Immunabwehrschwäche macht, weiß ich nicht, muss ich gestehen, müsste ich selber nachschauen.
Erwischt.
Ja, naja, was, der Infektiologe weiß nicht alles? Das ist ja ein Skandal.
Bin ich persönlich enttäuscht,
ja,
genau.
Ja, das, ja. Ja. Ja, das ist...
Daran arbeiten wir nochmal, vielleicht schneiden wir es nachher auch raus, einfach den Teil, Stefan.
Nein, verträgt mein Ego. Das ist kein Problem.
Okay, gut, ja, auch ja. Nee, also worauf wir hinaus wollen, letzten Endes Bewegung an der frischen Luft, auch im Winter schadet nicht, auch Zukunft schadet nicht. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Farbe des Sputums oder des Schnupfens und einer notwendigen Antibiotikatherapie. Nicht jeder Fieberschub bedeutet die Notwendigkeit zur Antibiotikatherapie, eher zurückhaltend sein. Vieles gibt sich tatsächlich von alleine.
Ja, also die meisten Sachen schon. Wie gesagt, also einen Arzt schon aufsuchen, wenn dann Fieber dazukommt, also wenn man richtig systemische Infektionszeichen hat, wenn man Schüttelfrost hat, also wenn man quasi dann so stark zittert, dass sozusagen das Bett wackelt. Also im Zweifel schon einmal kurz zum Arzt gehen und eben abklären, ob dann ein größeres Problem besteht oder nicht. Also wir wollen es jetzt nicht kleinreden, nur eben nicht sofort nach Antibiotika schreien, sage ich jetzt mal, weil eben auch viele Antibiotika Nebenwirkungen haben. Allein, also 20% der Menschen, die Antibiotika einnehmen, kriegen eine unerwünschte Arzneimittelwirkung. Und das finde ich schon relativ viel. Also jeder Fünfte, das ist schon eine eigentlich ordentliche Anzahl. Ja. Also wenn nötig, dann machen. Deswegen ja auch, um auf ABS zurückzukommen, rationale Antibiotikatherapie. Aber wie ich ja auch immer ganz gerne sage, stoppen, denken, handeln. Das ist, glaube ich, von irgendeiner Baufirma. Ich weiß nicht mehr genau. Wir machen auch keine Schleichwerbung, deswegen sagen wir jetzt den Namen auch nicht.
Aber das ist so. Würde uns wahrscheinlich eh nicht einfallen, genau.
das ist richtig. Und per se, so ist es einfach mit gesundem Menschenverstand daran gehen. Im Zweifel Oma fragen, die sind auch ganz oft richtig in ihren Empfehlungen.
Genau. Was mir immer oder was ein bisschen auf mein Fachgebiet tatsächlich fällt, Nephrologie, ein weiterer Mythos, der mir immer wieder begegnet. Zwei Mythen eigentlich. Der erste, Kaffee trocknet aus. Das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass viele Menschen merken, okay, wenn ich Kaffee trinke, wenn ich viel Kaffee trinke, muss ich häufiger auf Toilette. Und das lässt sich auch nachweisen, dass tatsächlich Kaffee in relativ hohen Dosen eine leichte diuretische, also wasserziehende Wirkung hat, trocknet aber auf keinen Fall jemanden aus. Sondern die Flüssigkeit, die sie aufnehmen, bleibt auch drin. Das schafft die normale, gesunde Niere, schafft den Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. Und ich sage immer, wenn Kaffee austrocknen würde, dann wären wir beide wahrscheinlich Staub.
Ja, also ich wäre auf jeden Fall tot oder zumindest so exekutiert, dass ich diesen Podcast nicht flüssig sprechend bewerkstelligen könnte. Denn um im Jargon zu bleiben, bei mir wäre es schädlicher Gebrauch auf jeden Fall.
Definitiv, genau. Und ich glaube, dass bei ganz vielen unserer Kollegen oder Leuten, die im Krankenhaus beschäftigt sind, ist das so. Also es gibt sogar Hinweise darauf, dass Kaffee Prophylaxe von gewissen Krebserkrankungen betreiben kann. Also insofern in normalen Dosen genossen ist Kaffee nicht gesund, nicht schädlich. Auch erhöht Kaffee nicht den Blutdruck. Auch das ist ein weiterer Mythos, den ich hiermit ad acta legen möchte. Es kommt zu Vasokonstriktionen, aber tatsächlich auch nur im Gehirn. Deswegen hilft ein starker Kaffee auch manchmal gegen Kopfschmerzen. Aber sonst macht es keinen Bluthochdruck. Also es macht keine Exsikkose, also keine Austrocknung, keinen Bluthochdruck. Also ihr dürft Kaffee trinken, auch noch weiterhin in rauen Mengen. Jetzt kommt sozusagen der Gutmensch bei mir durch, worüber man sich Gedanken machen sollte, wenn man viel Kaffee trinkt, sind die Produktionsbedingungen für die Leute, die den Kaffee ernten. Da können wir was Gutes tun, aber sonst für unseren Körper ist Kaffeegebrauch oder Kaffeegenuss nicht schädlich.
Wenn ich mal so ketzerisch fragen darf, um welche Art von Kaffee reden wir denn? Also Bohnenkaffee oder... Denn also ich glaube nicht, dass das quasi das von den einschlägigen Kaffeeröstereien oder Manufakturen oder wie sie sich auch immer nennen, ob jetzt eine Meerjungfrau im Logo ist oder nicht, wo dann quasi 5 Kilo Sahne, 40 Gramm Zucker, 18 Sirup und noch Kürbisgewürz drauf gemischt wird, ob das jetzt noch als Kaffee durchgeht oder eher als Süßigkeit, sei mal dahingestellt. Die Diabetologen werden sich freuen, aber...
Also ich glaube, dass das, weil das weiß jeder, dass das mit Sirup und genau Meerjungfrauen im Logo Logo mit allem drum und dran natürlich nicht gesund sein kann. Das sind wie Süßgetränke, alle anderen Süßgetränke auch. Aber da zähle ich tatsächlich auch die Obstsäfte dazu. Auch das ist so ein Mythos, der immer wieder geistert. Obstsäfte sind gesund. Das sind in erster Linie ganz, ganz viel Zucker. Und da ist es dem Körper auch prinzipiell mal vollkommen egal, was das für ein Zucker ist. Ob das Milchzucker, ob das Fruchtzucker oder ob das weiterverarbeiteter Zucker oder Glucose im weitesten Sinne ist oder auch Alkohol. Auch Alkohol ist ein Zucker, nichts anderes. Das ist dem Körper erstmal wurscht. Zucker wird verarbeitet, wie Zucker verarbeitet wird. Und da, dass wir nicht zu viel Zucker zu uns nehmen sollen, eben aufgrund der Gewichtszunahme und auch der Entwicklung von Zivilisationskrankheiten, das ist, glaube ich, jedem klar. Besonders bei Leuten, die schon eine Stoffwechselstörung im Sinne eines Diabetes haben. Es ist ganz besonders wichtig, darauf zu achten. Und dann schütte ich mir natürlich keinen Sirup mehr in den Kaffee. Das mag schmecken, aber gesund ist das nicht. Und deswegen ganz normaler schwarzer Kaffee, vielleicht ein Schuss Milch, von mir aus auch Hafermilch, wenn es unbedingt sein muss. Das kann jeder nach Gusto entscheiden. Aber eben Sirup und Eis und was weiß ich da noch drin ist, das macht die Sache auf keinen Fall gesünder.
Ich meine gelesen zu haben, dass in einer Flasche Apfelsaft quasi genauso viel Zucker drin ist wie in einer normalen Cola-Flasche.
Sogar mehr.
Oder sogar mehr.
Sogar mehr, ja. Und wenn wir kommen ja aus Schwaben, die allseits beliebte Apfelschorle ist kein gesundes Getränk. Ein Apfel ist gesund, aber da gibt's auch den blöden Spruch, ein Apfel ist mehr als die Summe seiner Teile. Und vor allen Dingen esse ich, wie viel Äpfel müsste ich essen, um ein Glas Apfelschorle zu bekommen? 5 oder 6? Da würde vorher mein Magen streiken.
Höchstwahrscheinlich, meine auf jeden Fall. Ja.
Aber auch da, Obst ist nicht gleich gesund. Das Obst enthält unglaublich viel Zucker. Für Leute, die auf ihren Zucker achten müssen, ist Obst nicht gesund, beziehungsweise für Diabetiker nicht unbedingt zu empfehlen. Und Obst enthält unglaublich viel Flüssigkeit. Also wenn ich Patienten habe oder auf meine Flüssigkeitshaushalt achten muss, wie Dialysepatienten, wie herzinsuffiziente Patienten, dann muss man davon ausgehen, dass ein Apfel, ich den 1:1 auf die Waage legen kann und das in meine Flüssigkeitsbilanz mit einrechnen muss.
Okay, das ist hochinteressant. Das war mir auch nicht klar. Und ich denke auch, da gab es jetzt auch ernährungsmedizinisch neue Studien, weil man sagt, auch wenn man jetzt zum Beispiel Sport macht, Gewicht verlieren will, jetzt rein durch Nahrungsaufnahme, wenn man sagt, man ernährt sich nur durch Obst etc. Also auch da ist, wie du schon gesagt hast, eine gewisse in Maßen einfach zu sich nimmt, wichtig. Also wenn man sich nur von Obst, Äpfeln, Erdbeeren, Süßkram sozusagen ernährt, ist es auch eher schädlich, weil dann die Kalorienzahl aufgrund des Fruchtzuckers eben dann doch wieder so hoch wird, dass es wieder eher schadet.
Und meistens nicht satt macht. Das ist das Problem. Und wenn ich nicht satt werde, dann esse ich weiter. Aber auch da der nächste Mythos, die ganze proteinreiche Ernährung sei gesund, würde zwangsläufig beim Abnehmen helfen. Das ist nicht zwangsläufig so, es kann helfen. Aber ein gesunder Mitteleuropäer braucht keine eiweißreiche Nahrung. Und auch es wird so ein bisschen kolportiert, dass es beim Muskelaufbau hilft. Das tut es tatsächlich auch. Wenn ich intensiv Kraftsport mache und aussehen möchte wie Arnold Schwarzenegger, dann muss ich mich proteinreich ernähren. Wenn ich normal Sport und normal aussehen möchte, normale Muskulatur aufbauen möchte, dann reicht eine normale, ausgewogene Ernährung. Und dafür gibt es tatsächlich, und die hat sich auch seit Jahrzehnten relativ wenig verändert, eine Ernährungspyramide. Was soll ich viel und was soll ich wenig essen? Das wird, das weiß ich jetzt mittlerweile, jedem Kind in der Grundschule ein Stück weit beigebracht und daran kann ich mich halten. Und dann gibt es auch Empfehlungen von der WHO, wie eine gesunde, ausgewogene Ernährung auszusehen hat. Da ist ein Großteil Kohlenhydrate dabei, einfach aus dem Grund, dass unser Gehirn gar nichts anderes als Kohlenhydrate verarbeiten kann. Und dann die andere Hälfte letzten Endes sind Proteine und Fette. Und das ist insgesamt eine ausgewogene Ernährung. Ich würde als Nephrologe sogar so weit gehen, dass ich mit einer eiweißreichen Nahrung, wenn sie gewisse Grenzwerte überschreitet, mir auch tatsächlich Schaden zufügen kann.
Was? Der High-Protein-Twix oder Mars-Riegel, der soll schlecht sein? Das glaube ich nicht.
Ich war letztens in einem einschlägigen Supermarkt. Also es ist mittlerweile so, dass es ein komplettes Regal nur mit High-Protein-Food gibt. Yes. Und ich denke dann immer, ja, wenn ich das ganze Geld, was ich da reinstecke, einfach sparen würde und dann einmal im Monat richtig gut essen gehen würde, könnte ich mir wahrscheinlich ein Restaurant leisten, das zumindest einen Stern hat.
Ja, das ist, da gab's witzigerweise, ich bin ja recht viel im Internet unterwegs, da gab's letztens auch eine Zusammenfassung von diesen ganzen Diät-Programmen, so Weight Watchers, Atkins etc., was es da alles gibt. Und unterm Strich ist es einfach nur, nimm weniger Kalorien auf, als du pro Tag verbrauchst.
Genau. Ist,
frei nach dem Motto, es ist also Ozempic regelt, aber man muss halt manchmal so manche Sachen funktionieren einfach doch am besten, ja, also einfach weniger Einfuhr als Ausfuhr sozusagen und ein bisschen Sport, auch wenn das jetzt
ja. umgekehrte Kontoführung, würde ich sagen.
Das ist richtig. Ja. Das funktioniert ganz gut.
Ja. Ja, also finde ich auch ganz interessant, was du gerade gesagt hast, eben Brutto-Netto-Rechnung letzten Endes, was kommt rein, was geht raus. Und da gibt es ja auch immer den Mythos, wenn ich abends vorm Schlafen gehe essen, nehme ich besonders schnell zu oder werde dick. Das kann man ja dann eben auch wahrscheinlich getrost ad acta legen.
Ja. Eigentlich schon. Erstens, sonst würden, glaube ich, ganz viele ärztliche Kollegen auch deutlich mehr Kilos unterwegs sein. Bei mir trifft es vielleicht.
Und wir sind ja beide gärtenschlank.
Nein. Du ja, bei mir ist sicherlich ein bisschen noch Lebensmittelschwangerschaft dabei, aber auch da arbeiten wir dran. Es geht wirklich einfach Tagesverbrauch und wie viel ich über den Tag zunehme. Also es gibt keine Daten, die irgendwie belegen, dass die Kalorienaufnahme am Abend einfach irgendeinen Effekt hat. Meistens ist es so, dass man halt so ausgehungert nach Hause kommt, oder also bei mir ist es zumindest so, dass man dann halt relativ schnell relativ viel isst. Und das Problem ist, dass das Sättigungsgefühl halt erst nach 20 Minuten einsetzt. Das heißt, wir essen einfach, also wir haben halt eine übermäßige Kalorieneinfuhr und sind dann eigentlich überfressen und mehr als satt. Und das ist dann eher das Problem, aber nicht, also wieder die Menge macht das Gift.
Ja. Genau, also als Abnehmtipp kann man schon sagen, dass man regelmäßige Mahlzeiten zu sich nehmen sollte, aber es geht weder um die Uhrzeit, noch geht es darum, 5 Mahlzeiten am Tag sind gesünder als 3 Mahlzeiten am Tag. Es geht tatsächlich da dem Körper, geht es um die Kalorienzufuhr ganz alleine, und ob ich die jetzt nachts um 3 zu mir nehme oder morgens um 8 ist prinzipiell mal egal. Jeder kennt natürlich den Heißhunger nach Alkoholkonsum, wenn man abends mit den Freunden unterwegs war, dass man dann auf dem Weg nach Hause denkt, jetzt brauche ich aber noch einen Döner, jetzt brauche ich noch einen Burger. Das, ich glaube, also jeder, der schon mal unterwegs war, kennt das. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Kalorienzufuhr brauche, sondern das ist nach dem Alkoholgenuss, kommt passagier zu einer Insulinerhöhung und zu einer Hypoglykämie. Also wenn man seinem Gewicht was Gutes tun möchte, dann wäre, auch wenn das total langweilig klingt, eine verminderte Alkoholzufuhr gar nicht mal so schlecht.
Die wir hier aber auf keinen Fall empfehlen können.
Nein, definitiv nicht. Macht langweilig.
Ja, erstens das und zweitens, jeder hatte ja schon mal wahrscheinlich mit seiner Freundin den berühmten Candlelight-Döner nach dem Disco-Besuch. Da können wir uns auf keinen Fall für euch.
Also wir haben viele, viele nette Menschen auf diesen Events kennengelernt, definitiv, genau. Mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt gekommen wäre, da muss ich dir recht geben.
Gut, wenn wir schon mal bei Teufel Alkohol sind, gibt ja den Mythos, dass eben ein Glas Rotwein pro Tag eigentlich gesund ist.
Das muss stimmen. Ja,
wegen den Antioxidantien. Im Zweifel sind es immer die Antioxidantien und die Vitamine. Hast du da irgendeine Meinung dazu?
Also natürlich gerne, ja klar. Also ich würde sogar so weit gehen, dass eine Flasche Rotwein am Tag natürlich so viel Antioxidantien erhält, dass man gar nicht mehr am Herzinfarkt sterben kann. leider nein. leider nein. Das lässt sich nicht nachweisen. Es sind Stoffe im Rotwein enthalten, in vielen anderen Dingen auch, in den sogenannten Superfoods, Quinoa und wie sie alle heißen. Grüner Tee zum Beispiel auch, macht nicht ganz so viel Spaß wie Rotwein. Sind antioxidative Stoffe drin. Die müssten wir aber leider in einer Menge uns zuführen, dass sie einen Effekt hätten, die nicht möglich sind sogar. Also noch nicht mal so, wir können nicht so viel von diesen Dingen zu uns nehmen, dass es in irgendeiner Weise medizinisch nachweislichen Effekt hätte.
Eigentlich schade.
Eigentlich schade. Sehr, sehr, sehr schade, ja. Also ich würde auch gerne für eine Kiste Rotwein plädieren am Tag. Möglichst nicht während der Arbeitszeit, aber danach hat man ja noch genug Zeit. Ja. Aber leider nein. Und auch da eben, klar gibt es gibt ungesunde Lebensmittel, aber es gibt nicht das gesunde Lebensmittel. Also es gibt nicht das Lebensmittel, dass wenn ich das jeden Tag futtere, ich 100 Jahre alt werde. Ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und ja, wahrscheinlich nicht rauchen, ist definitiv das, was uns ein langes Leben ermöglicht, aber auch nicht garantiert.
Genau. Also auch hier, wir denken uns das nicht aus. Zu der Rotweinfrage gab es eben auch eine spezifische Studie, die sich genau mit dem Thema beschäftigt hat und eben leider festgestellt hat, dass eben auch das eine Rotweinglas am Abend schon schadet. Das heißt, leider nein. Nichtsdestotrotz, wir wollen
Ich glaube, die Franzosen weinen immer noch, aber...
Ja, man müsste vielleicht mal eine Multicenter-Studie aufmachen, ob wenn wir jetzt auch Klischees platt reden, je nachdem, wenn du ein butterreiches französisches Essen dazu genießt, ob es dann immer noch ungesund bleibt. Aber ja, muss man mal gucken, ob man eine Studie aufziehen kann. Ich würde mich als Proband völlig selbstlos melden.
Ja, ich bin dabei. Ja,
einfach für die Wissenschaft.
Und ansonsten die Kommentare könnt ihr dann reinschreiben, wenn wir euch anschreiben dürfen für die nächste Studie.
Genau. Es gibt nur vielleicht Verköstigung, Geld auf keinen Fall. Nee, aber wie gesagt, also jeder, also Alkohol ist ein Zellgift, das ist immer schlecht und klar, in Maßen mal im Sinne von Genuss gerne, aber per se schweres Zellgift macht den Körper kaputt, auch suchtfördernd, schwere Suchterkrankungen. Also mit Maß. Ich komme aus Bayern, das ist ein anderes Maß, aber
genau.
auch das würde, also nicht den Liter,
sondern... In Bayern ist das ja Grundnahrungsmittel eigentlich, der Alkohol, oder? Das fließt da immer in die Berechnung des Einkaufskorbs mit rein.
Das ist richtig, ja. Das ist so, ich komme ja aus München und dann, auch wenn man formuliert, so die Frage, trinken Sie Alkohol? Nee. So, was trinken Sie denn pro Tag? Ja, abends, also mittags 2 Liter Wasser, abends 3 Bier. Also trinken Sie ja 3 Bier, ist ja kein Alkohol.
Ja, genau. Und dann Bockbier erst recht nicht, glaube ich. Oder Bockanstich ist ja auch, glaube ich, in Bayern immer. Ich komme aus dem Rheinland, deswegen, ich komme zwar auch aus einer Biertrinkerregion, aber eher Altbiertrinker. Jetzt, ich sehe schon förmlich die Kommentare aufploppen.
Ich bin gespannt.
Definitiv, genau. Gut, haben wir denn noch irgendwas Spannendes an Medizinmythen?
Ich würde jetzt, weil gerade sozusagen die Brücke perfekt ist, ja, wenn man verkatert aufwacht, ja, ist ja immer das denkt man ja immer so an Detox, ja, dass man irgendwie Gifte rauskriegen muss.
Oh ja. Oh
und ja. Da gibt's ja immer so dieses Schwitzen entgiftet den Körper oder diese Detox-Kuren reinigen den Körper etc. Was ist denn da so dran?
Also ich glaube tatsächlich wie bei vielen anderen Dingen gar nichts. Also Detox des Körpers, natürlich gibt es Erkrankungen, gibt es Dinge, wo Heilfasten, kontrolliertes Heilfasten etwas bringt, was entzündliche Erkrankungen angeht. Es gibt bestimmt auch eben eine Sinnhaftigkeiten fürs Fasten an sich. Ich will jetzt so das religiöse Fasten da in erster Linie mal in den Vordergrund stellen. Das hat aber weniger was mit medizinischen Gründen als mit dem Üben von Verzicht zu tun, was damit zu tun, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie ich mich ernähre, wie ich mich in der Welt positioniere. Aber es gibt keinen medizinischen Benefit für Detox-Kuren, vor allen Dingen nicht kurzfristig. Ich glaube, oder beziehungsweise gibt die Studienlage das auch wieder, dass das eher sogar schädlich sein kann. Es gibt Hinweise darauf, dass Aloe Vera Giftstoffe enthält, die lebertoxisch sind. Das sind ja gerade so Dinge, die ganz gerne genommen werden. Eben auch frei verkäufliche Heilkräuter können auch Giftstoffe enthalten, die tatsächlich schädlich sind.
Genau, gerade Aloe Vera, also wenn das natürlich jetzt irgendein Medizinprodukt ist, das quasi CE geprüft ist etc., also es ist in großen Mengen dann vielleicht auch schädlich, aber gerade so Internet, also so ein bisschen dubiose Internetquellen, sage ich mal, haben wir auch schon Fälle gesehen, wo einfach eine hohe Bleibelastung da war und das teilweise zu Bleivergiftungen geführt hat. Und letztendlich die Organe, die den Körper entgiften, sind halt die Leber und die Niere.
Genau,
und,
die Nieren, ganz wichtig.
Ja, selbstverständlich. Und man muss halt einfach darauf achten, dass die zwei Spielmacher funktionieren. Und für die Detox oder für die Entgiftung ist ja eigentlich die Leber und die Niere sind die entscheidenden Organe. Das heißt,
wir wollen den Darm nicht vergessen, Entschuldigung.
Ja, der Darm ist ja, da gab es doch auch dieses, war das nicht dieses Buch 50 Shades of Brown oder so? Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß.
Schönen Gruß an unseren Gastroenterologen.
Küsst die Hand. Es ist ja essentiell wichtig, dass sowohl Leber als auch Niere funktionieren. Und da gibt's ja auch den nächsten Mythos. So, das heißt ja immer, man soll viel trinken. So, weiß ich nicht, 2 bis 3 Liter. Wie verhält sich's denn damit?
Ich kann es kurz halten. Also nein, ich muss keine 2 bis 3 Liter trinken. Unsere Niere ist so darauf angelegt, dass sie den Flüssigkeitshaushalt auch bei heißen Temperaturen, auch bei klimatisch widrigen Verhältnissen durchaus selbst regulieren kann. Die Niere braucht für Stoffwechselprodukte etc. und ihre Aufgaben etwa 1 bis 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag. Aber bei Flüssigkeit zählt halt alles mit dazu. Da zählt der eben erwähnte Kaffee mit dazu, da zählt der Apfel, der Joghurt dazu, also alle flüssigen Nahrungsmittel. Bei Obst oder bei zum Beispiel bei wasserhaltigen Gemüse, wie zum Beispiel Tomaten, verhält es sich so, dass ich das eigentlich 1:1 das Gewicht einer Tomate oder eines Apfels in meine Flüssigkeitsbilanz mit einrechnen kann. Das heißt also, ich muss nicht 3 Liter trinken. Es ist natürlich individuell verschieden. Manche Leute fühlen sich nicht wohl, wenn sie weniger als 2,5 Liter Wasser getrunken haben. Manche Leute fühlen sich mit einem Liter Flüssigkeit, Trinkmenge wohl. Die Niere, wie gesagt, braucht 1 bis 1,5 Liter. Das gilt nicht unbedingt für ganz alte Personen und auch nicht für Kleinkinder, die etwas erhöhten Flüssigkeitsbedarf gemessen an ihrem Körpergewicht haben. Das heißt aber nicht, dass ein Kleinkind jetzt, wenn man 3 Liter ansetzt, dass ein Kleinkind dann mehr Flüssigkeit braucht, sondern dass wir berechnen die Medizin immer auf Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht oder Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, um das ein bisschen abzubilden. Gerade was die Trinkmenge angeht, muss man eben wie beim Detox auch immer fragen, wer profitiert davon. Da möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich war vor ein paar Jahren mit meiner Familie, da waren meine Kinder auch noch relativ klein oder unsere Kinder relativ klein, in London an einem buckelheißen Tag. Ich glaube, es war in London 35 Grad und überall in U-Bahn-Stationen gab es so Anschläge beziehungsweise so Werbung, wo drauf stand, es ist heiß, vergessen Sie nicht viel zu trinken. Der Körper braucht, ich glaube tatsächlich, haben sie relativ klar gesagt, mindestens 2 Liter Flüssigkeit am Tag. Das mag bei den klimatischen Verhältnissen auch nicht falsch gewesen sein, aber diese Kampagne wurde von einem namhaften französischen Getränkehersteller gesponsert. Und deswegen immer fragen, wer profitiert davon, genau was Ernährung angeht, was Trinkmenge angeht, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Es mag für besondere Bevölkerungsgruppen gelten, dass sie Nahrungsergänzungsmittel brauchen. Es mag auch Leute geben, die sich, wenn sie sich wie manche Influencer direkt morgens nach dem Aufstehen 2,5 Liter Wasser hinter die Binde kippen, dass es denen gut geht. Notwendig physiologisch ist das definitiv nicht.
Und Wasseraufnahme sehr individuell und dennoch ja sehr wichtig. Was ist denn so ein Indikator, dass ich weiß, dass ich am Tag genug getrunken habe? Auch wenn ich jetzt gerade im Alter, ist es ja so, dass das Durstempfinden eher weniger wird. So gibt's da irgendwie so Marker. Also das heißt ja, also früher war es im Fernsehen immer so die Farbe des Urins oder etc.
Kann man sich auch ganz gut drauf verlassen, dass wenn der Urin sehr sehr dunkel ist, dann habe ich zu wenig getrunken. Wenn der Urin weiß wie Wasser ist, habe ich wahrscheinlich definitiv meinen notwendigen Flüssigkeitshaushalt erreicht. Irgendwo so eine hellgelbe Farbe ist, glaube ich, ganz realistisch. Da kann ich mich wirklich ein bisschen dran langhangeln, dass ich darauf achte. Genau. Und natürlich gibt es dann klinische Zeichen, kennen wir alle, für eine Exsikose mit stehenden Hautfalten, trockenen Schleimhäuten, trockenen Lippen. Bei Kindern ist es ganz häufig, wissen alle Eltern, so diese halonierten Augen, dass man weiß, okay, bei Durchfallerkrankung, mein Kind hat ein bisschen Flüssigkeit. Aber das ist schon pathologisch letzten Endes. Und der Körper, wie gesagt, bei 80% der Bevölkerung, die an keiner chronischen Erkrankung leiden, reguliert er sich sehr, sehr gut über das Durstgefühl.
Ja. Okay, das heißt auch da wieder der gesunde Menschenverstand. Also wenn ich irgendwie Durchfall habe oder es sehr heiß ist, ich viel schwitze, dann natürlich ein bisschen mehr trinken. Aber so jetzt die Trinkmenge für alle Menschen gleich gibt's quasi nicht.
Gibt's definitiv nicht. Wäre auch schwierig bei den unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen, in denen wir wohnen. Wenn man mal an Nordschweden denkt oder eben an die Sahara, wo überall Menschen leben. Da muss es ein System geben, das das reguliert. Und das ist in dem Fall tatsächlich die Niere. Nur so als Info, was ich immer ganz, ganz spannend finde, der Primärdurchsatz der Niere sind etwa Flüssigkeit, die ist etwa eine Badewanne voll und ausscheiden tun wir nachher so etwa 1,5 bis 2 Liter. Also die Niere schafft das, den Primärhahn von etwa 180 Liter am Tag auf 1,5 Liter zu konzentrieren, und das finde ich schon ganz spannend.
Ist es ja, was die Nephrologie ja auch zu dem zweitwichtigsten und besten Fach in der Medizin macht, nach der Infektiologie.
Nach der Infektiologie natürlich, genau. Und dann kommt der ganze Rest. Wir müssen vorsichtig sein, sonst kommt nachher kein Gast mehr zu uns, genau.
Sehr gut.
Wenn wir gerade bei Ernährung sind, man hört immer wieder, eben wenn man so wie ich, meine Kinder sind mittlerweile nicht mehr ganz klein, aber gerade wenn die Kinder kleiner sind, meine Kinder essen keinen Zucker, weil wenn sie Zucker essen, dann werden die hibbelig, dann werden die unruhig, das schadet Kindern. Sie dürfen keinen raffinierten Zucker essen, also keine Schokolade, keine Süßigkeiten etc. Ist da was dran?
Auch hier gilt wie immer, oder wie wir es vorhin schon die ganze Zeit gesagt haben, alles in Maßen. Also Zucker per se macht Kinder nicht hibbelig. Es ist halt eine schnell verfügbare Energie. Unser Gehirn braucht den Zucker, weil es das einzige, letztendlich die einzige Energiequelle ist, die wir verarbeiten können. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Kinder dadurch, also meines Wissens nach, da jetzt irgendwie quasi wie so eine Duracell-Batterie hinten eingelegt kriegen und dann auch Vollgas sind. Ich denke, dass das einfach, ja, Zucker macht Freude und die Freude braucht Platz, um letztendlich dann in die Welt hinausgetragen zu werden.
Auch da nochmal gesagt, dem Körper ist es vollkommen egal, wie ich den Zucker zu mir nehme. Ob als Fructose, als Laktose etc. sind alles Zuckerstoffe und die Kinder oder wir alle brauchen Kohlenhydrate im weitesten Sinne, um unser Gehirn zu bedienen. Und in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mich gerade mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und ich fand es ganz lustig. Man hat eine Studie gemacht und hat einer Gruppe Kindern hat man zuckerhaltige Getränke gegeben, der anderen nicht, und hat den Eltern aber nachher die Informationen vorenthalten, beziehungsweise der hat den Kindern oder den Eltern der Kinder gesagt, die keine zuckerhaltigen Getränke bekommen haben, hat man gesagt, die haben was bekommen, und die Eltern mussten nachher beurteilen, ob sie ihre Kinder hibbeliger finden oder auffallender finden. Es war ganz spannend, dass die Eltern, denen gesagt wurde, ihre Kinder haben zuckerhaltige Getränke erhalten, obwohl sie es gar nicht bekommen hatten, durch die Bank weg eigentlich gesagt haben, ihre Kinder seien hibbeliger. Also vielleicht hat das auch was mit unserer Wahrnehmung und gar nicht so sehr mit dem Zucker an sich zu tun.
Ganz offensichtlich eine Wahrnehmungsverzerrung durch sozusagen die Betreuungspersonen. Ja.
Und das gibt es ja bei ganz vielen Dingen. Also wenn man Trinkmenge oder Detox etc. Wir wollen das nicht alles verteufeln. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen, das tut mir gut und das mache ich, weil es mir gut tut oder weil ich das brauche in irgendeiner Weise. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich das und das. Das mag sein. Es entbehrt nur jeglicher wissenschaftlicher und biochemischer Grundlage. Wir wollen euch gar nicht in Abrede stellen, dass es gewisse Dinge gibt, die euch gut tun und die ihr auch beibehalten wollt. Es gibt nur eben keine wissenschaftliche Grundlage.
Und wenn ich jeden Abend eine halbe Flasche Wein brauche, dann
habe ich ein Alkoholproblem,
habe ich eine Suchterkrankung und sollte mir eventuell Hilfe holen. Ja, das ist natürlich eigentlich nicht witzig, weil es ist eine schwere Erkrankung, nur dass man das auch nochmal ins rechte Licht drückt.
Genau. Nein, es geht ja eher so um die Gesundheitsfürsorge. Genau, wenn ich 2 Liter Wasser trinken muss, weil es mir sonst nicht gut geht, weil ich Quinoa-Samen zum Frühstück essen muss, dann macht das bitte. Es schadet euch nicht, wenn ich der Meinung bin, dass grüner Tee trinken mein kardiovaskuläres Risiko senkt, macht das, gar kein Problem. Wie gesagt, eine halbe Flasche Wein am Abend wäre dann wieder schädlicher Alkoholkonsum, wie wir das so sagen. Genau, da sollte man sich dann Gedanken drum machen, wenn man das wirklich braucht. Genau. Hast du denn noch ein Thema? Irgendwas?
Ich habe noch ganz viele, nur wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde gequasselt. Ich glaube, wir wollen den Spannungsbogen ja auch noch ein bisschen aufrechterhalten zur Runde 3. Genau, falls euch das der Podcast gefallen hat, gerne Bezug nehmen, kommentieren, ein Like da lassen und da es noch ganz viele andere Mythen gibt, auch gerne uns schreiben @podcast@vinzenz.de, welche Mythen wir vielleicht nochmal aufarbeiten sollen oder besprechen sollen. Dann können wir sowas gerne nochmal machen. Oder wenn ihr sagt, nee, fanden wir blöd, erzählt uns wieder lieber irgendwas über wohin fahren oder spezifische Erkrankungen. Auch da gerne, wie gesagt, Feedback geben. Und ja.
Genau. Deswegen können wir im Moment auch nicht das Thema der nächsten Sendung verraten. Wir würden uns gerne einen Gast einladen, der weiß aber noch nichts von seinem Glück. Deswegen wollen wir es jetzt noch nicht öffentlich machen. Aber ich denke, es wird wieder eine relativ spannende Sendung werden aus dem weitesten Kreis der Medizin. Und gerne machen wir, wie Stefan schon sagte, nochmal einen Podcast über Mythen der Medizin, wenn ihr spezifische Dinge habt, die ihr gerne nochmal geklärt haben möchte oder etwas, womit euch eure Eltern oder Großeltern immer in den Ohren liegen und ihr denkt, das ist doch eigentlich Blödsinn. Schreiben und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like dalassen, uns bewerben, Freunden, Bekannten, Familie weiterempfehlen. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns warum, dann können wir darauf reagieren.
Genau, so machen wir es. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann dieser Podcast gehört wird und das bayerische Adieu habe die Ehre.
Bleibt gesund.